ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 7. Februar und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Noch ist es ja etwas hin bis zur Münchner Sicherheitskonferenz am Ende nächster Woche. Aber schon jetzt gibt es sehr viele Berichte darüber, wer denn wohl dort sein wird. In München vor allem aus den USA. Klar scheint, Donald Trump macht sich nicht auf den Weg. Vom neuen amerikanischen Präsidenten ist in den vergangenen Tagen auch nicht so viel über den russischen Krieg gegen die Ukraine zu hören gewesen. Wenn dann eher so Allgemeines, wie hier bei seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Premier Netanyahu am Dienstagabend.
If I were president, the Ukraine and Russia disaster would never have happened.
Wenn er Präsident gewesen wäre, wäre das Ukraine- und Russland-Desaster nicht passiert. So zeigte sich Trump überzeugt am Dienstagabend. Berichten zufolge sollen aber Vertreter aus Trumps Regierung nach München reisen, um dann dort einen wie auch immer gearteten Plan dafür zu präsentieren, wie der russische Krieg gegen die Ukraine möglicherweise gestoppt werden kann. Und einer von denen, die reisen werden, das ist Trumps Vizepräsident J.D. Vance. Er war schon vergangenes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz, aber damals war J.D. Vance noch der Senator aus Ohio. Und schon damals, vor einem Jahr, hatten viele Beobachter den Eindruck, Vance hat die Bühne in München genutzt, um zu zeigen, er steht ganz klar an der Seite von Donald Trump. Jedenfalls hat J.D. Vance damals den Trump-Erklärer gegeben. Vance hat vor einem Jahr gesagt, er glaubt nicht, dass Trump Europa im Stich lässt. Trump habe einen Weckruf gesendet, so Vance, um zu sagen, dass Europa eine größere Rolle für seine eigene Sicherheit übernehmen müsse.
Trump is going to abandon Europe. I don't think that's true at all. I think Trump is actually issuing a wake-up call to say that Europe has to take a bigger role in its own security.
Die Europäer müssten es wirklich ernst meinen mit ihrer Unterstützung für die Ukraine. Das hat auch der frühere NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen gesagt, und zwar diese Woche im ZDF.
Solange Putin glaubt, dass er den Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen kann, hat er keinen Anreiz, sich auf Friedensverhandlungen einzulassen.
Frau Rasmussen berät den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und er drängt schon seit langem darauf, dass die Europäer die Ukraine stärker unterstützen. Über die Aussichten eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine spreche ich heute mit einer der Sicherheitsexpertinnen in Deutschland, mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Aber zunächst gucken wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Das machen wir, und zwar gucken wir ganz besonders heute mal am Anfang auf die russische Region Kursk, die ja seit einem halben Jahr etwa Ziel des ukrainischen Gegenangriffes ist. Und jetzt haben die ukrainischen Truppen russischen Berichten zufolge sogar zum zweiten Mal schon in diesem Jahr eine Offensive, eine begrenzte, aber immerhin neue Offensive in diesem Grenzgebiet gestartet. Da gibt es einen russischen Telegram-Kanal, Shot heißt der, der gesagt hat, die ukrainische Armee setze dabei gepanzerte Fahrzeuge ein und etwa 400 Soldaten. Das russische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass es inzwischen mehrere Angriffswellen auf einige Dörfer dort gegeben habe, aber man behauptet, dass auch diese Attacke abgewehrt worden sei, was wir im Moment noch nicht unabhängig überprüfen können. Was wir wissen ist, dass Anfang Januar die Ukraine einen begrenzten Angriff gewagt hatte, um ihren Brückenkopf auf diesem russischen Gebiet wieder zu erweitern. Der wurde tatsächlich abgewehrt und die neuerliche Attacke ist jetzt eben etwa 6 Monate nach dem ersten Vordringen auf dieses russische Staatsgebiet bei Tursk auch ein Zeichen. Wir lassen nicht locker, ganz klar. Für die Ukraine ist das besonders wichtig, dieses kleine Stück Russland, das man erobert hat, für mögliche Verhandlungen, um es dort eventuell als Faustpfand einzusetzen. Die ukrainische Armee hatte seit August vergangenen Jahres etwa 1000 Quadratkilometer in diesem Gebiet Kursk erobert, ein bisschen mehr. Dann hat es Gegenangriffe gegeben, auch unter Zuhilfenahme nordkoreanischer Truppen. Dadurch ist dieses Gebiet geschrumpft um fast die Hälfte. Aber offenbar wird gerade wieder hin und her gekämpft. Das heißt, wir bekommen Meldungen, dass die Moskauer Truppen im Moment beim Versuch, die Ukrainer dort wieder zurückzuschlagen, nur sehr langsam vorankommen. Es gibt noch ein Zitat von Präsident Zelensky aus dieser Woche. Mittwochabend hat er sich im sozialen Netzwerk X dazu geäußert und gesagt, irgendwann, wenn der Krieg auf eine diplomatische Lösung zusteuert, wird man sehen, wie wichtig diese Operation war, die ja durchaus kritisiert worden ist. Und er hat auch gesagt, dass Russland die Ukraine in nächster Zukunft nicht aus Kursk vertreiben werde. Da ist er also ganz siegessicher. Es gibt noch ein paar mehr Informationen jetzt, so eine Art Halbjahresbilanz. Da wurde zum Beispiel seitens der Ukraine gesagt, dass man seit Beginn dieser Offensive knapp 1000, es gibt eine Zahl, 909 russische Soldaten in Kriegsgefangenschaft genommen habe. Auf diese Art und Weise hätten dann durch Gefangenenaustausche, wie es heißt, hunderte ukrainische Verteidiger, die in russischen Gefängnissen festgehalten worden waren, nach Hause gebracht werden können. So erklärt es die ukrainische Armee. Und es ist auch wichtig vor dem, was diesen Podcast prägen wird, nämlich reden die eigentlich miteinander, die beiden Seiten, oder wann tun sie das? Kann man feststellen, es gibt Gespräche, zumindest was den Austausch von Kriegsgefangenen angeht, einer der ganz wenigen Bereiche, in denen eben Russland mit der Ukraine noch im Kontakt ist.
Es gibt Gespräche, sagst du, und diese Zusammenarbeit oder diese Gespräche haben ja gerade auch erst wieder ein Ergebnis gebracht. Was für eins?
Natürlich ein positives, finde ich, auch für beide Seiten, denn Russland und die Ukraine haben nach offiziellen Angaben gerade wieder insgesamt 300 Kriegsgefangene ausgetauscht. 150 russische Soldaten sind aus ukrainischer Gefangenschaft nach Hause gekommen. Im Gegenzug hat Moskau 150 gefangene ukrainische Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt. Selenskyj, der Präsident, hat diesen Austausch inzwischen aber auch bestätigt und hat gesagt, einige unserer Jungs waren mehr als 2 Jahre in Gefangenschaft. Und wir wissen eigentlich aus Berichten, dass es die Ukrainer in russischer Gefangenschaft wohl ungleich schwerer haben als umgekehrt. Da ist ja auch von Folterung, teilweise sogar von Hinrichtungen die Rede gewesen. Es gibt sonst die üblichen, sagt man fast, militärischen Entwicklungen. Es gibt ukrainische Angriffe, auch zum Beispiel in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar auf Ziele in Russland. Und zwar richteten sich diese Angriffe wiederum gegen Rüstungsunternehmen, gegen Ölraffinerien oder in diesem konkreten Punkt gegen einen Luftwaffenstützpunkt in der Region Krasnodar. Die ukrainischen Streitkräfte machen auch militärische Fortschritte. Den Berichten des amerikanischen Thinktanks ISW, Institute for the Study of War, zufolge in Kurachowy zum Beispiel. Aber genau dort werden auch Fortschritte russischer Einheiten wiederum gemeldet, also hin und her. In Kupjansk, in Stasiwjar, sagt man auch, sind die Russen weiter, wenn auch nur sehr langsam und unter extrem hohen Verlusten, auf dem Vormarsch.
Die Ukraine bleibt also unter erheblichem Druck, vor allem im Osten des Landes. Und das ja auch immer, weil ein wichtiger militärischer Pfeiler so schwach ist, die Luftwaffe. Da gibt es noch immer die alten Kampfflugzeuge aus Zeiten der Sowjetunion und jetzt bisher nur ein paar modernere, wenn auch jetzt nicht so State-of-the-Art-Jets westlicher Herkunft. Und langsam scheint es sich aber zu ändern. Langsam kommen Maschinen aus dem Westen an, oder?
Ja, es gibt neue Meldungen, nun auch nicht das Modernste, was der Westen hat, aber immerhin. Fangen wir mal langsam an. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerov hat am Donnerstag erklärt, dass jetzt die Niederlande nach den Dänen der Ukraine weitere F-16-Kampfflugzeuge aus amerikanischer Produktion geliefert hätten. Wie viel, unklar. Die Niederlande haben insgesamt aber 24 dieser Jets zugesagt. Und die ersten F-16 sind ja noch gar nicht so lange in der Ukraine. Die sind im Sommer 24 gekommen. Wir wissen immer noch nicht genau, wie viele. Es gibt Berichte, wenn man mal recherchiert, die sagen, so um den Jahreswechsel 24, 25 mögen es 20 gewesen sein. Aber auch das ist festzustellen, die Wirkung dieser F-16 zum Beispiel ist einfach durch die Stärke der russischen Luftwaffe, genauer der Flugabwehr, begrenzt. Und deshalb setzten die Ukrainer diese Flugzeuge sehr, sehr vorsichtig ein. Sie wollen auf jeden Fall vermeiden, dass die abgeschossen werden. Wir wissen, dass sie zum Beispiel eingesetzt werden zur Bekämpfung von Raketen und Drohnen und dort auch wohl recht erfolgreich. Jetzt gibt es weitere Jets, die dazukommen. Neben den US-Jets gibt es jetzt auch französische Mirage-Jets. Die werden bald Kampfeinsätze durchführen und unsere Verteidigung stärken, hat Umerov auf Facebook gesagt. Tatsächlich hat Frankreich am Donnerstag die ersten Mirage an die Ukraine übergeben. Auch da wissen wir nicht, wie viel sind es. Ich lese 3, aber das kann man einfach nicht überprüfen. Das ist möglicherweise auch noch nicht alles. Frankreichs Präsident Macron hatte diese Lieferung bereits im vergangenen Sommer angekündigt. Die sollen jetzt diese Mirages der Ukraine besser als bisher ermöglichen, sowohl ihre Truppen am Boden als auch den Luftraum zu schützen. Interessant dabei, diese Mirage wurden nochmal modernisiert, aufgerüstet, neu ausgestattet, unter anderem mit elektronischen Abwehrmitteln. Wir wissen aber eben nicht ganz genau, wie viele es sind. Wir gehen davon aus, dass es 3 von 6 sind. Mehr als 6 werden es wahrscheinlich nicht. Trotzdem ganz bestimmt hoch willkommen. Diese Mirage ist längst ersetzt worden in der französischen Flotte durch Rafale-Kampfjets. Das, was wir sehen, sind Modelle, die etwa 25 Jahre alt sind, ursprünglich mal für Luftkämpfe konzipiert. Aber jetzt wird sie wohl auch oder sollen sie eingesetzt werden wie die F-16 im Kampf gegen einfliegende Drohnen und Marschflugkörper. Sie sind aber auch in der Lage, Scalp-Marschflugkörper selber zu tragen und einzusetzen. Das wäre wichtig, um Ziele in Russland anzugreifen. Aber das, was vor allem benötigt wird, nämlich CAS oder Close Air Support, die Unterstützung von kämpfenden Truppen am Boden, das wird wahrscheinlich auch mit diesem Mirage nicht wirklich stärker werden. Du hast es eben angesprochen, die Schwäche der Luftwaffe als Unterstützungsteilstreitkraft sozusagen. Da wird man sehr, sehr vorsichtig sein und auch nicht riskieren, dass eine Mirage vom Himmel geholt wird.
Und zum Schluss jetzt noch eine Meldung aus Moskau, die uns dann auch zu dem Thema des Gesprächs mit Claudia Major bringt. Es geht um das, was vielleicht der Anfang vom Ende des Kriegs sein könnte.
Ja, und da steht natürlich im Zentrum, wann reden die Präsidenten miteinander. Hier jetzt vor allem mal der amerikanische mit dem russischen. Es geht also um ein Treffen Wladimir Putin und Donald Trump. Da gab es in dieser Woche eine Meldung, die sagte, dieses Treffen sei frühestens schon im Februar, also in diesem Monat noch oder im März schon möglich. Vorbereitungen seien in einem fortgeschrittenen Stadium. Das hat Leonid Slutsky gesagt. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für internationale Beziehungen der Duma, also des Parlaments. Und zwar hat er das der staatlichen Nachrichtenagentur RIA erklärt. Dieses Treffen könne eben relativ schnell stattfinden, weil beide Präsidenten auch schon gesagt hätten, dass sie daran ein großes Interesse hätten. Er erwartet, dass es da sicherlich um den Frieden geht, aber auch um Kontrolle von Atomwaffen, um weltweite Energiepreise. Allerdings muss man auch sagen, da gibt es eine andere russische Nachrichtenagentur Interfax, die das gerade frisch dementiert hat und zitiert den Kreml-Sprecher Peskow, der gesagt hat, nein, da ist noch nichts vereinbart, noch nichts besprochen. Also mal wieder die klassische Frage, Anna, was denn nur auf Norddeutsch, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Wir wissen es nicht. Allerdings, das geht mir ja so wie dir auch, wir sind die ganze Woche immer in den Nachrichtenräumen unterwegs und auch in sozialen Medien. Ich finde Chatter, wie es heißt, also das, was man da so liest über Vorschläge, über vielleicht schon Vereinbarungen, die sich da abzeichnen, Fristen, Daten, da ist ganz viel gerade in diesem Raum, was diskutiert wird. Nichts ist hart, nichts ist nachprüfbar, aber mein Eindruck ist schon, da kommt gerade was in Bewegung.
Ja, Carsten, vielen Dank. Das kann ich nämlich jetzt auch besprechen mit Claudia Major. Und zwar eine Woche vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz freue ich mich, Claudia Major hier im ARD Hauptstadtstudio zu begrüßen. Sie ist eine der Sicherheitsexpertin in Deutschland. Seit 5 Jahren leitet sie die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und Claudia, herzlich willkommen hier im ARD Hauptstadtstudio bei Streitkräfte und Strategien.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Wir sprechen gleich, deswegen haben wir uns verabredet, über einen möglichen Plan der Trump-Regierung für den russischen Krieg gegen die Ukraine. Jetzt lass uns aber erst noch mal auf Donald Trump gucken, weil wir ja jeden Morgen mit Nachrichten aus Washington und von Donald Trump aufwachen. Der Beginn seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus. Ist dieser Beginn so, wie du das in etwa erwartet hattest?
Einerseits ja, weil viele Beobachter davon ausgegangen sind, dass eine zweite Trump-Regierung deutlich besser vorbereitet ist. Und tatsächlich sind die Ernennungen in den ersten Tagen sehr schnell vonstatten gegangen, sehr organisiert, sehr gut koordiniert. Und wir haben auch gesehen, dass nach der Inauguration die ersten Entscheidungen vorbereitet waren, schnell getroffen worden sind und Trump damit einen ganz klaren Gestaltungs- und Machtanspruch hat. Also in der Hinsicht war das die Erwartung, die wir hatten, auch die Erwartung im Blick auf Disruption. Seit der Inauguration kommt eigentlich jeden Tag ein für Europäer zutiefst verstörendes Element dazu. Ob das Grönland ist, der Panama-Kanal, Kolumbien, Gaza. Also es kommt ganz viel Disruption, das uns jedes Mal überrascht, weil es außerhalb des bislang politisch üblichen Vorgehens und der Inhalte war. Aber ich sage einerseits, weil andererseits bin ich doch überrascht mit Blick auf das Thema, was wir heute besprechen werden, nämlich Kriegsende in der Ukraine, dass da der Plan noch nicht vorliegt. Dass der Sonderbeauftragte General Kellogg ihn möglicherweise auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorstellen will. Das hört man jetzt aus verschiedenen Medien. Aber er noch nicht da ist. Und die Frage ist natürlich, wie man das interpretieren kann. Also ob sie vielleicht doch nicht so gut vorbereitet sind. Ob Europa eben keine Priorität ist und deshalb nicht wichtig. Oder ob tatsächlich Trump die finalen Entscheidungen trifft. Denn wenn man sich die Kellogg-Interviews anschaut, sagt er nicht sehr viel, sondern verweist immer darauf, dass die letztliche Entscheidung beim Präsidenten liegt. Und deshalb würde ich sagen, nach 2-3 Wochen, ja, in etwa das, was viele erwartet haben, aber doch mit vielen Überraschungselementen da drin. Und vieles ist einfach wirklich verstörend, wie der letzte Gaza-Vorschlag.
Jetzt haben wir immer viel darüber gesprochen, dass die Europäer sich darauf vorbereiten. Auch von der Bundesregierung hörst du, dass wir haben uns darauf vorbereitet. Ist immer so die Sache, inwieweit kann man auf solche Vorschläge, wie sie jetzt aus den USA, aus Washington kommen, vorbereitet sein. Aber hast du den Eindruck, es gibt so eine Art Instrumentenkasten zumindest bei den Europäern und auch bei uns in Deutschland, um mit diesen Disruptionen von Trump umzugehen?
Es gab in dem Jahr vor den Wahlen und auch schon eher sehr viele Workshops, sehr viele Treffen, sehr viele Bemühungen, sich darauf vorzubereiten. Sowohl von den Fakten her, beispielsweise in der EU wurden die Möglichkeiten von Zöllen oder Ähnliches diskutiert. Viele europäische Staaten haben mehr in Verteidigung investiert, weil sie erwartet haben, dass Trump auf 2 oder 5% oder wie auch immer gehen wird. Und es gab Bemühungen, das mehr, ich nenne das mal die mentale Ebene zu machen, nämlich sich zu versuchen, auf Disruptionen einzustellen. Da geht es ja mehr darum, um den Instrumentenkasten, den man hat, was die Analyse angeht, was die Reaktionsfähigkeit angeht. Letztlich hängt es auch immer von den einzelnen Politikbereichen ab. Wenn wir uns den Bereich Verteidigung anschauen, kann man zwar Verteidigungshaushalte erhöhen, wenn man es möchte und das für eine politische Priorität hält, aber Fähigkeiten kann man so schnell nicht aufbauen. Wenn man also Fähigkeitslücken, also beispielsweise Luftverteidigung, Raketenabwehr, weitreichende Präzisionswaffen, wenn man so etwas beschaffen will, dann kriegt man das nicht in einem Jahr hin. Dann dauert das viel länger. Und deswegen kann man sagen, ja, es gab Bemühungen, sich vorzubereiten, aber man kann sich nur in einem bestimmten Rahmen sowohl faktisch als auch mental darauf vorbereiten. Also wenn ich nochmal das Beispiel Gaza oder Grönland oder Panama nehme, dann ist das etwas, was große Reaktionsschnelligkeit und Kreativität erfordert, damit umzugehen.
Du hast Keith Kellogg erwähnt, den früheren amerikanischen General, der jetzt der Ukraine-Beauftragte der Trump-Regierung ist. Wir wissen nicht ganz genau, was für ein Plan das sein kann, aber gibt es so grobe Punkte, wo du meinst, die wird dieser Plan wohl beinhalten?
Es gibt 2 Sorten von Quellen, die man sich anschauen kann. Das eine ist ein Artikel, den Kellogg 2024 veröffentlicht hat in den USA, der einen Friedensplan, einen sogenannten Friedensplan enthält. Ich mag das Wort Friedensplan nicht, weil im Endeffekt geht es ja um einen Waffenstillstand. Frieden ist nochmal was ganz anderes. Und die anderen Quellen, die man sich anschauen kann, sind sowohl Trumps Äußerungen als auch die Interviews von Kellogg in den letzten Tagen und Wochen. Und dort zeichnen sich verschiedene Elemente ab. Also es geht anscheinend darum, dass die USA den wirtschaftlichen und militärischen Druck auf Russland erhöhen wollen und Russland damit an den Verhandlungstisch zwingen wollen. Und sie wollen gleichzeitig mit möglichen Sanktionslockerungen locken oder Russland an den Verhandlungstisch kriegen. Gleichzeitig soll die Ukraine dazu gebracht werden zu verhandeln, indem man die zukünftigen Waffenlieferungen konditioniert. Also ihr kriegt die Waffen, wenn ihr verhandelt. Sollte dieses Verhandeln scheitern, dann würde die Ukraine wieder mehr Waffenunterstützung kriegen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Jetzt wurde in der Presse, in den Medien in den letzten Tagen noch andere Ideen ventiliert, die auch nicht alle neu sind. Also eine ist beispielsweise, dass die Souveränität der Ukraine, also die territoriale Integrität und Souveränität nicht unbedingt militärisch wiederhergestellt werden soll, sondern durch Verhandlungen diplomatische Mittel. Dahinter steht die Idee zu sagen, dass die Ukraine ihre Territorien nicht abgibt, also auch die besetzten Gebiete immer noch als ukrainisch ansieht, also völkerrechtlich bleiben sie ukrainisch, aber Kiew nimmt zur Kenntnis, dass sie momentan russisch besetzt sind und versucht, diese territoriale Integrität über diplomatische Mittel langfristig wiederherzustellen. Also eigentlich wäre es eine de facto Kenntnisnahme, Anerkennung der Besatzung. Die Idee ist aber auch nicht neu. Selenskyj hat beispielsweise im Sommer 24 mehrere Interviews gegeben, wo er genau das schon mal gesagt hat. Also, dass er betont hat, man kann die territoriale Integrität auch langfristig über diplomatische Bemühungen herstellen. Es müssen nicht militärische. Ein Element, was in den letzten Tagen dazugekommen ist, ist die Idee von Wahlen, dass die US-Regierung darauf dringt, dass Wahlen in der Ukraine stattfinden sollen.
Den Punkt macht Kellogg stark, ne? So in Interviews hat er sich immer wieder da eingelassen.
Selenskyj hat darauf reagiert und hat gesagt, ja klar, nach einem Waffenstillstand natürlich Wahlen, aber die Ukraine kann im Kriegsrecht keine Wahlen abhalten. Und natürlich sind damit ganz viele wirklich schwierige Fragen verbunden. Wie wählen die Soldaten? Wie wählen die ganzen Flüchtlinge? Wie wählt die Bevölkerung in den russisch besetzten, völkerrechtswidrig annektierten Gebieten? Wie kann man die Sicherheit von Wahlen gewährleisten? Und die andere schwierige Frage dahinter ist, dass es natürlich so ein bisschen Russland in die Hände spielt. Putin sagt immer wieder, er lehnt Gespräche mit Selenskyj ab, weil er ja gar nicht legitim wäre, weil er ja nicht gewählt worden wäre. Und wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt fordert, die Ukraine muss zuallererst erstmal Wahlen machen, dann spielt das so ein bisschen Russland den Bemühungen oder der Diskreditierung in die Hände. Aber was ich wirklich wichtig finde, wir haben bislang keinen offiziellen Kellogg-Plan. Also wir stochern gerade alle so ein bisschen im Nebel und gucken hier nach dem Interview und da nach dem Artikel von vor einem Jahr. Aber im Endeffekt bleibt es im Wagen. Bislang, sage ich auch ganz ehrlich, kann ich auch nicht abschließend einschätzen, ob sich die Kellogg-Linie in der US-Regierung wirklich durchsetzt.
Da wollte ich gerne mit dir auch drüber sprechen. Ihr habt ja ein Papier rausgebracht. Du hast ein Papier geschrieben zusammen mit deinem Kollegen Aldo Kleemann für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Darin beschäftigt ihr euch mit einem möglichen Waffenstillstand. Und letztendlich geht es darum um zwei Ansätze. Also der eine Ansatz, den du von Kellogg jetzt beschrieben hast, den würde man wahrscheinlich Frieden durch Stärke nennen. Und dann gibt es aber noch ein anderes Lager innerhalb der Trump-Regierung, die eher den, ich habe das jetzt mal übersetzt, mit Frieden durch Anpassung an russische Forderungen nennt. Magst du uns noch mal was zu dieser Verteilung sagen? Also Keith Kellogg eher auf der Seite Frieden durch Stärke. Das, was du schon beschrieben hast, muss man sehen, wie das sich konkret ausbuchstabiert. Aber dann dieses Frieden durch Anpassung an russische Forderungen, glaube ich, eher einzuordnen bei Vizepräsident J.D. Vance oder auch bei dem neuen amerikanischen Verteidigungsminister Hexless.
Man kann stark vereinfacht diese beiden Strömungen, Gruppierungen unterscheiden. In diesen Peaceful Accommodation, also letztlich den russischen Vorstellungen entgegenkommen, ist der Vizepräsident Vance, Verteidigungsminister Hexless, aber auch der Sohn von Donald Trump, Trump Jr. Also das sind auch keine unbedeutenden Entscheidungsträger. Und die Idee ist dort, Vance hat in der Kampagne einen Plan vorgestellt und der läuft de facto darauf aus, dass Russland die Annexion behalten kann, dass man auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet und dass auch interessant, dass die Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes bei den Europäern bleibt. Also die Amerikaner sich de facto rausziehen und sagen, das ist euer Problem, wir Amerikaner kommen so raus. Also letztlich den russischen Forderungen entgegenkommen und somit einen, ich nenne das mal Siegfrieden, zu schließen. Die andere Strömung, General Kellogg, der Sicherheitsberater Valls, der Außenminister Rubio, sagen Frieden durch Stärke. Russland will nicht an den Verhandlungstisch. Das heißt, wir müssen es dazu zwingen. Wir müssen gleichzeitig die Ukraine davon überzeugen und dann eine langfristig tragfähige Lösung finden. Aber auch sie arbeiten, zumindest wenn man den verschiedenen Medienberichten glaubt, mit der Idee, dass man die NATO-Mitgliedschaft vom Tisch nimmt oder zumindest verschiebt. Wenn man diese beiden doch sehr gegensätzlichen Lager vergleicht, dann haben sie doch Gemeinsamkeiten. Und eine Gemeinsamkeit ist, dass sie eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, was ja die ultimative Absicherung für die Ukraine wäre.
Das wäre die Sicherheitsgarantie. Das wäre die Lebensversicherung für die Ukraine. Ne?
Genau. Dass sie das kritisch sehen, dass sie die Europäer in der Verantwortung sehen für die Absicherung eines Waffenstillstandes und dass für sie vor allen Dingen ein Deal zählt. Weniger was drin ist, sondern dass die Amerikaner sagen können, wir haben diesen Krieg beendet, das Leiden muss aufhören. Kellogg hat jetzt sogar gesagt, es ist im amerikanischen Interesse, dass es aufhört, weil es vorher diese Allianzen mit Russland, Iran, Nordkorea nicht gab. Also es muss aufhören. Aber dann scheint der Fokus zu sein auf, es muss vorbei sein. Weniger, dass es wirklich ein langfristig tragfähiges Kriegsende ist.
Was er in dem Papier auch beschreibt, ist die Sorge, dass Putin sich nur darauf einlassen könnte, um parallel einfach weiterzumachen. Wie groß ist diese Sorge? Ich meine, sie ist groß, weil sonst hättet ihr das nicht in euer Papier geschrieben. Aber hast du eine Ahnung, wie bewusst den Leuten im Weißen Haus das ist, dass einfach Russland auch so ein Spiel spielen könnte?
Das kann ich ganz schlecht einschätzen. Ich denke, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass ein Waffenstillstand oder später ein möglicher Friedensvertrag dann die größten Erfolgschancen hat, wenn die Konfliktursache nicht mehr da ist oder bearbeitet wurde. Das heißt, solange Russland an seinen Zielen festhält und immer noch sagt, dass eine unabhängige Ukraine eigentlich kein Existenzrecht hat und darüber hinaus immer noch die europäischen Sicherheitsregeln verändern will. Wenn wir uns an die Vertragsentwürfe von 2021 erinnern, die Russland vorgelegt hat, steht da ja ganz klar, dass Russland die NATO-Installationen auf einen Zustand von vor 1997 abbauen möchte. Das heißt, man würde de facto die Lebensversicherung von Polen und den baltischen Staaten rückabwickeln. So, und solange Russland an diesen Zielen immer noch festhält und die militärischen, wirtschaftlichen, industriellen, personellen Möglichkeiten hat, diese Ziele auch umzusetzen, solange bleibt die Bedrohung bestehen. Und deswegen ist die Frage der Absicherung so enorm wichtig. Wenn die Ziele noch da sind, dann ist ja eigentlich ein Waffenstillstand nur eine Kampfpause für die russischen Streitkräfte, um sich zu erholen. Aus der Perspektive kann man sagen, dass zwischen 2014, 15 den Minsker Abkommen und 2022, dem erneuten russischen Überfall, das eigentlich nur eine lange Kampfpause war. Die Ziele Russlands waren noch da. Die Kräfte haben sich, oder seine militärischen Kräfte haben sich erholt. Und sie konnten wieder zuschlagen. Und deswegen ist die Absicherung so wichtig. Also man muss auf die russischen Intentionen gucken. Man muss auf die russische, also die Kampfwillen, auf die Kampffähigkeit schauen. Und dann ist diese Absicherungsfrage so enorm wichtig für die Ukraine, denn ansonsten ist es ist eine Pause und dann geht's wieder weiter.
Und ihr schreibt ja in eurem Papier, was jetzt die USA angeht, eben bei dieser Absicherung, ein Einsatz gänzlich ohne US-Unterstützung ist aufgrund des für ein derartiges Vorhaben notwendigen Fähigkeitsmixes nicht vorstellbar. Du hast es gerade zitiert, du hast einige im Weißen Haus und rund um Trump rum, die sagen, wir haben da überhaupt nichts mehr zu suchen. Aber du sagst ja ganz klar, ohne die USA geht es schlichtweg nicht.
Wir haben in dem Papier zusammen mit meinem Kollegen Aldo Klemann haben wir verschiedene Modelle durchdiskutiert. Wie kann man die Ukraine, in welchem Rahmen kann sie verlässlich abgesichert werden? Mit Absicherung meinen wir sowohl eine Überwachung des Waffenstillstandes, dass er nicht gebrochen wird, so wie die Minsker Abkommen, aber auch, dass Russland generell davon abgehalten wird, Abschreckung, die Ukraine noch einmal zu überfallen. Und die Frage ist, was braucht es dafür? Und dann kann man sich die Parameter anschauen, also einfach nur, was sind denn die Bedingungen in der Ukraine? Wir haben ca. 900 Kilometer Waffenstillstandslinie, wir haben über 2000 Kilometer Grenze zwischen Russland und der Ukraine, über 1000 zwischen der Ukraine und Belarus. Angesichts der engen Kooperation von Russland und Belarus, ist ja eigentlich eine softe Annexion, reden wir von über 3000 Kilometer Grenze. Und dann kann man ja gucken, was bräuchte es denn dafür, um diese Waffenstillstandslinie und die Grenze zu sichern. Und da haben wir uns verschiedene Modelle aus der Vergangenheit angeschaut, ob es jetzt Südkorea, Nordkorea, Zypern, Libanon oder ähnliches ist. Und die lassen sich alle nicht wirklich übertragen. Sie lassen sich auch von den Organisationen, die einer solchen Absicherung den Rahmen geben, nicht übertragen. Also beispielsweise die EU hat die Fähigkeiten dafür nicht. Die OSZE hat weder Fähigkeiten noch Glaubwürdigkeit. Die NATO würde wahrscheinlich schwer akzeptiert werden von Russland. Die Vereinten Nationen haben die militärischen Fähigkeiten wahrscheinlich nicht und Russland sitzt im VN-Sicherheitsrat und müsste einem robusten Mandat zustimmen. Also man kann das alles durchdeklinieren. Also wenn man wirklich eine verlässliche Absicherung einer solchen Waffenstillstandslinie haben wollte, kann man in die militärischen Grundsätze gucken und kann sagen, naja, man geht davon aus, dass es ein Verhältnis von 1:3 an Kräften braucht, um verlässlich abzusichern, abzuschrecken.
Also einer, der abschreckt und drei, die angreifen.
Also wir gehen davon aus, dass 600.000 bis 700.000 russische Soldaten da stationiert sind. durch drei, dann käme man bei etwa 200.000 Truppen raus, die man bräuchte. Mhm. Jetzt kann man sagen, in der ersten Linie stehen sowieso die ukrainischen Streitkräfte. Man kann von einer demilitarisierten Zone ausgehen mit technischen Überwachungsmöglichkeiten wie Minen, wie Drohnen. Man kann von möglicherweise regionalen Beschränkungen für die Streitkräfte ausgehen. Also man kann an der Zahl noch ein bisschen was drehen. Wir haben auch nach vielen Gesprächen mit militärischen Entscheidungsträgern die Zahl 150.000 vorgeschlagen, die in einer zweiten Linie hinter den ukrainischen Streitkräften für Absicherung und Abschreckung sorgen würden.
Und 150.000 dann aber auch zusammen mit Ukrainern, weil 150.000, dass wir das aus dem Westen stellen mit NATO-Soldaten, 150.000.
Kriegen wir nicht hin. Das war eine Rechnung dessen, was im Idealfall notwendig wäre, zusätzlich zu den ukrainischen Streitkräften. Aber wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir es nochmal komplizierter rechnen und müssen sagen, wenn das wirklich ein ernsthafter Einsatz ist, dann müssen die Kräfte rotieren. Mhm. Und in der Regel sagt man, einer ist in Vorbereitung, einer ist im Einsatz, einer ist in der Nachbereitung, also mal drei. Dann kommen wir in astronomische Höhen, wo wir ganz wissen, 000. Haben wir nicht. Man kann es noch weiter rechnen, kann sagen, wir bräuchten die ganze Logistik, wir bräuchten die Unterkümmerung, wir bräuchten Air- und Missile-Defense. Das ist momentan angesichts der europäischen Streitkräfte illusorisch, müssen wir ehrlich sagen. Und viele dieser strategischen Schlüsselfähigkeiten, wie Flug- und Raketenabwehr oder weitreichende Präzisionswaffen, haben die Europäer entweder nicht oder nicht ausreichend. Natürlich können die Amerikaner viel aus der Entfernung beitragen. Sie müssen dann nicht in der Ukraine sein. Gleichzeitig erhöht sich natürlich die Abschreckungswirkung, wenn amerikanische Truppen vor Ort wären. Und im Endeffekt ist das die Gretchenfrage. Was machen wir denn? Sagen wir, wir bräuchten 150.000 und gleichzeitig wissen alle, dass die nicht gibt. Das ist also unglaubwürdig. Oder sagen die Europäer, naja, vielleicht schaffen wir mit viel Mühen 15.000 oder 20.000 und alle wissen, es reicht nicht. Also eigentlich zahlen wir Europäer wieder einmal dafür, dass wir in den letzten 10, 20 Jahren nicht genug in unsere eigene Verteidigung investiert haben. Und das ist die, finde ich, die dramatische, frustrierende, ernüchternde Schlussfolgerung aus dieser ganzen Debatte. Die Europäer werden einem amerikanischen Vorschlag, egal, ob er unseren Interessen widerspricht oder ob er unseren Interessen entspricht, wir werden dem nicht viel entgegensetzen können, weil uns militärisch die Handlungsfähigkeit fehlt.
Das heißt, letztendlich müssen die Europäer gucken, dass sie überhaupt noch am Tisch sitzen, wenn die Erwachsenen, also jetzt in Anführungsstrichen Erwachsenen, wenn USA und Russland anfangen zu verhandeln.
Wenn die USA, Russland, die Ukraine, vielleicht China verhandeln, Selenskyj hat gesagt, er wünscht sich die Europäer mit am Tisch. Aber am Tisch sitzt der, der auch was gestalten kann. Ja, und die Europäer können im wirtschaftlichen Bereich sehr viel gestalten. Das haben sie auch sehr viel gemacht. Sie sind auch im militärischen Bereich ein sehr starker Geber. Aber wenn es um die Frage geht, wer rüstet die zukünftige ukrainische Armee aus? Wer macht die Kooperation mit der Industrie? Wer sichert einen möglichen Waffenstillstand? Sind die Europäer ohne die Amerikaner sehr schlecht aufgestellt. Jetzt gibt es immer wieder Hinweise oder es gibt immer wieder Aussagen der Trump-Administration, dass sie sich vorstellen können, bestimmte Fähigkeiten beizusteuern. Also es gab einige Stimmen, haben gesagt, ja, die Amerikaner können sich sehr wohl vorstellen, Luftverteidigung und Raketenabwehr und andere Schlüsselfähigkeiten bereitzustellen. Wir wissen es nicht. Das Problem ist, dass das, was die Europäer leisten können, für eine verlässliche Sicherung momentan schwer vorstellbar ausreichen könnte. Ich will es nicht ganz so pessimistisch sagen, weil im Endeffekt wird es auf die Europäer zukommen. Also wir müssen uns was überlegen. Und uns jetzt von vornherein komplett in den Boden zu argumentieren, bringt auch nichts. Also die Frage ist eigentlich eher, wie kann ein genuin europäisches Modell aussehen, wo alle Europäer, alle europäischen Staaten etwas beitragen und man versucht, das meiste draus zu machen. Das fängt auch an über eine immer engere politische und wirtschaftliche Verknüpfung mit der Ukraine, mit hoffentlich amerikanischen Beiträgen, möglicherweise auch mit militärischen Beiträgen der Rammstein-Unterstützer. Da wären dann auch außereuropäische Staaten dabei. Da muss man sich jetzt ransetzen. Und das Sinnvollste wäre, dass die Europäer mit eigenen Ideen, das machen ja auch viele schon, findet ja ganz viel hinter den Kulissen an Verhandlungen statt, ne? Aber dass es klare europäische Vorschläge gibt, das können wir, das wollen wir. Hier würden wir uns über Unterstützung freuen und gemeinsam kriegen wir das hin. Kellogg auch beim Wort zu nehmen, wenn er sagt, es ist im amerikanischen Interesse, dass dieser Krieg endet und dass er stabil endet.
Claudia, wenn du von die Europäer sprichst, wäre es ja schön, dass es sie gäbe. Aber wenn wir jetzt gerade drauf schauen, wie es in Frankreich aussieht, wir haben eine lahme Ente als Präsidenten und hochverschuldetes Land. Wir sind jetzt gerade mitten im Wahlkampf, also einfach die deutsch-französische Achse, ich möchte nicht sagen, fällt aus, aber liegt jetzt erstmal irgendwo da an der Seite. Siehst du denn die Europäer gerade, die wirklich handeln können?
Das ist in der Tat gerade ein riesengroßes Problem. Bei den Europäern hapert es nicht nur an der militärischen Einsatzfähigkeit, sondern es hapert auch an der politischen Geschlossenheit. Giorgia Meloni hat einen offenbar guten Zugang. Wenn sie sich mehr auch in der Frage engagieren würde, wäre das gut. Ansonsten sehen wir verschiedene Kombinationen. Also die nordischen und baltischen Staaten stimmen sich sehr eng ab, kommen auch mit, legen auch Ideen auf den Tisch. Aber es ist völlig klar, dass es die Masse und das Gewicht von Deutschland, Frankreich und Großbritannien braucht, um wirklich Gewicht zu haben. Frankreich ist innenpolitisch komplett gelähmt, da gebe ich dir recht. Andererseits muss man auch sagen, dass gerade die französischen Mirage in der Ukraine angekommen sind. Ja. Und dass Macron trotz aller Disruption und Alleingänge, die wirklich ärgerlich sind und nicht hilfreich sind, eher einer der ist, der die strategische Debatte immer wieder vorantreibt. Ich erinnere an die Februar 2024 Konferenz, wo er über mögliche Unterstützung in der Ukraine nachgedacht hat. Und Macron hatte auch keine Sorgen, die Scalp-Marschflugkörper zu liefern. Also deshalb, Frankreich ist schwierig, ist geschwächt, würde ich aber nicht komplett abschreiben. Es liegt gerade sehr viel Hoffnung auf Deutschland, dass nach den Wahlen es eine neue Bundesregierung gibt, die bereit ist, europäische Koalitionen zu schmieden und zu führen. Und die Erwartungshaltung von vielen mittelgroßen Nachbarn, den nordischen Staaten, den baltischen Staaten, den mitteleuropäischen, ist sehr groß.
Ja, wir werden das in gut 2 Wochen wissen. Ich habe jetzt noch eine Frage, weil ich das diese Woche mitbekommen hatte mit den seltenen Erden. Einfach nur, so wie du Donald Trump beschreibst, Disruption, der ungewöhnliche Weg. Was kann ihn für irgendetwas interessieren und was kann irgendetwas für ihn interessant machen? Siehst du das mit den seltenen Erden, die es ja im Osten der Ukraine gibt? Seltener Rohstoff, sehr, sehr begehrt. Und das könnte doch so ein Anreiz sein. Ist ja auch ein Teil in Selenskys Siegesplan und zumindest so bei dieser Idee von Selensky. Wir haben seltene Erden. Lieber Donald Trump, du möchtest doch nicht, dass Russland das bekommt, dass China das bekommt, sondern dass ihr das bekommt. Scheint er ja etwas erfolgreich zu sein. Wäre sowas etwas, um Donald Trump bei der Stange zu halten?
Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und Selenskyj hat es ja nicht ohne Grund in seinen Siegesplan aufgenommen. Ich weiß noch, dass wir damals, als wir diesen Plan dann besprochen haben, alle über diesen Paragraphen gestolpert sind. Aber es war letztlich ein Angebot im Sinne des Dealmakings, auf das Trump so stolz ist. Und deswegen ist das für mich ein Ansatz, den die Ukraine erfolgreich verfolgen könnte, um damit Trump für die ukrainischen Belange einzunehmen, ein Angebot zu machen, ein attraktiver Partner zu sein und dieses Dealmaking zu bedienen. Ich bin sehr gespannt, ob das in dem Kellogg-Plan auftauchen wird, wenn er auf der MSC, auf der Sicherheitskonferenz vorgestellt wird. Vielleicht gibt es sogar ein schriftliches Dokument, was da alles drin sein soll. Es wird viele verschiedene Punkte umfassen und auch die ganze Frage des Wiederaufbaus, also möglicherweise US-Investitionen, US-Unternehmen, die davon profitieren. Das sind alles Angebote, die das Interesse von Trump in einen belastbaren, langfristigen Waffenstillstand und hoffentlich Frieden, obwohl nochmal Frieden ein großes Wort, ein Prozess und nicht so einfach ist, Trumps Unterstützung dafür sichern könnte.
Und eine Sache noch zum Schluss, Claudia, wie könnte denn so eine Friedenstruppe aussehen, auch mit deutscher Beteiligung?
Es gab eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen und dort haben sich 59% der Deutschen für eine Bundeswehrbeteiligung an einer möglichen Absicherung einer Waffenruhe ausgesprochen, zusammen mit europäischen Truppen. Und ich war sehr beeindruckt über diese sehr hohe Zahl. Bislang sind viele der Europäer zurückhaltend, Truppen oder Beiträge zu europäischen Truppen in der Ukraine zu stellen, aus einem sehr nachvollziehbaren Grund. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Streitkräften in Europa. Die meisten sind in die NATO-Verteidigungsplanung eingebunden. Wenn man also europäische Truppen in die Ukraine stellen würde, versetzen würde, würden sie in der europäischen Verteidigungsplanung fehlen. Und dann kommt man zu vielen Dilemmata, die sich die Europäer vor Augen führen müssen. Wären sie bereit, ihre eigene Verteidigung zu schwächen, um eine Nicht-NATO-Staat wie die Ukraine zu schützen? Also machen sie sich verwundbar, um jemanden anders zu schützen? Das müsste geklärt werden. Genauso gibt es natürlich eine große, ich nenne es mal, intellektuelle oder logische Herausforderung. Wenn eine solche Absicherungstruppe glaubwürdig sein soll, dann muss die Botschaft ja sein, im Falle eines Angriffs und im Falle einer Verletzung des Waffenstillstandes, würden sie für die Ukraine und gegen Russland kämpfen. Und gleichzeitig sagen die Europäer, NATO-Mitgliedschaft können wir uns gerade nicht vorstellen. Die letzten 3 Jahre haben die Europäer alles dafür getan, keine Kriegspartei zu werden, obwohl sie es aus Sicht Russlands schon längst sind. Und sie haben immer wieder vor einer Eskalation gewarnt und haben die Waffenlieferung sehr kalibriert. Und angesichts dessen jetzt zu sagen, aber wir haben jetzt eine Friedenstruppe in der Ukraine und wir schrecken Russland ab, das ist ja eine ziemlich große intellektuelle Herausforderung, das glaubwürdig rüberzubringen. Und deswegen ist die Frage von möglichen europäischen Beiträgen zu einer Absicherung so kompliziert. Also nicht nur die Frage, die du eben aufgeworfen hast, wer führt denn, sondern auch, welche Fähigkeiten? Sind wir bereit, Einschnitte bei uns in Kauf zu nehmen, um die Ukraine zu schützen? Verlegen wir de facto die Grenze, wo wir Russland abschrecken, von der Ostflanke der NATO an die russisch-ukrainische Grenze? Also damit sind sehr viele Dilemmata oder Zielkonflikte verbunden, die die Europäer untereinander mit der Ukraine und mit den USA klären müssen. Und jetzt kann man sagen, es ist schön, dass München nächste Woche stattfindet und es da mögliche viele Gesprächsgelegenheiten gibt. Aber das ist ein hochkomplexes Thema und im Endeffekt geht es um die Grundfrage Überleben, Lebensversicherung. Wer hat sie, wer kriegt sie, sind wir bereit, unsere zu verschieben, bisschen abzuschwächen für die Ukraine.
Claudia, hab ganz vielen Dank für deinen Besuch im Studio und vor allen Dingen für deine Expertise. Und das Papier von Claudia Major und ihrem Kollegen Aldo Kleemann, dieses Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik, das findet ihr auch in den Shownotes. Also natürlich nicht das ganze Papier, sondern den Link zu dem Papier. Und das heißt ja Modelle zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes in der Ukraine.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns auch wie gewohnt immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Gerne per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und zum Schluss haben wir noch einen Hörtipp, der sich mit der Wehrpflicht beschäftigt. Im Podcast Die Entscheidung gehen unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk der Frage nach, wie das Aus der Wehrpflicht die Bundeswehr und die Verteidigungspolitik verändert hat. Wie funktioniert eine Armee auf Basis von Freiwilligkeit? Das analysiert Die Entscheidung und zwar in aller Tiefe, spricht mit damals politisch Verantwortlichen, unter anderem mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Den Link zur ARD Audiothek packen wir in die Shownotes. Die Entscheidung gibt es überall da, wo ihr gern Podcasts hört.